Passend zu unserem Sonntag Rogate, betet, ist heute ein Gebet der Predigttext. Nicht irgendein Gebet, sondern das Gebet, das unser Herr uns gelehrt hat. Es macht Sinn, dieses Gebet im Zusammenhang zu lesen in Matthäus 6. Und ich tue das, lese einige Verse vorher. Jesus grenzt ab mit harschen Worten, sagt erst, wie wir nicht beten sollen, und dann sagt er, wie wir beten sollen. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Zweite Abgrenzung kommt jetzt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Viel hilft viel, sozusagen. Ihr sollt ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn, jetzt erklärt Jesus noch was, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist scharfer Tobak, gerade hier zum Schluss, die Kanonenkugel noch hinterher. Aber lasst uns mal so ein bisschen auf den Weg machen durch diesen Text. Man kann ja sehr viel daran beobachten. Erstmal ist es spannend, dass Jesus sagt, wenn es ums Beten geht, wenn er sagt, wie man nicht beten soll. Und Jesus greift damit alltäglich sichtbare Arten zu beten heraus. Da sind zum einen die Juden, die und besonders fromme Menschen sozusagen, wenn die Tageszeit des Gebets gekommen ist, bleiben sie einfach stehen, wo es ist, und damit alle sehen, wie gläubig und wie fromm sie sind, und heben die Hände und beten laut und schön, natürlich mit schön gesetzten Worten und so weiter und so. Jesus sagt, das hat nur begrenzten Wert und sie haben ihren Lohn dahin. Ihr Erlebnis haben sie gehabt in dieser Selbstdarstellung. Das und in der Bewunderung der anderen Menschen, vielleicht auch im Neid anderer Menschen. Manchmal weiß man ja nicht, was so einer braucht, was einer genießt, wenn er sowas macht. Sagt Jesus, so nicht. Das bringt's nicht. So mit Gott reden, das ist deine Gottesbeziehung zur Show machen. was du mit Gott besprichst, daraus machst du eine Show. Ich will mal sagen, unsere heutige Zeit ist ja nicht weit ab davon. Denkt ihr, was es für im Internet und auf diesen Social-Media-Kanälen auch für Christen gibt, die aus ihrem Glauben einen Internetauftritt machen und wie sie ihre Weisheiten und auch Gebete und alles kann man da finden. Erinnert mich so ein bisschen an diese jüdischen Rabbinen, die in der Öffentlichkeit, die das so machen. Natürlich ist da immer auch so ein missionarisches Anliegen mit dabei, dass man das mit Leuten teilen möchte. Aber ich finde, da muss man schon auch ein bisschen vorsichtig sein, damit das nicht misslingt. Und wenn dann noch eine Agitation oder eine Apologetik, sagt man in der Theologie sozusagen, eine Argumentation gegen irgendwelche anderen mit dazukommt, dann ist es ganz schwierig, dass das Gebet sozusagen benutzt wird als Plattform, um irgendwas anderes mitzuteilen. Das kann man mit Gott nicht machen. Das ist so, also meine älteste Tochter, das ist jetzt die Mutter von den drei Enkelinnen, ja, die hat Klavier gespielt früher als Kind. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie im Gottesdienst mal ein Präludium spielt, hat sie gemacht. Einmal, zweimal. Und dann hat sie es irgendwie nicht mehr gemacht. Und dann wollte ich auch nicht bohren und Druck machen und so. Und habe dann aber nach 2 Jahren oder so mal, und ich kann mit ihr immer gut reden, weil ich eine klare Frage stelle und sie von frühester Kindheit an eine klare Antwort gibt. Das ist wirklich ein tolles Verhältnis. Auch wenn mir die Antwort nicht passt, dann gibt sie trotzdem. Es ist schon wirklich cool, diese junge Frau, ja. Und dann sagt sie, Fati, wenn ich da Klavier spiele, ich fühle mich vorgeführt. Das ist ja was zum Nachdenken für mich, nicht wahr? Dass sich jemand vorgeführt wird. Das hat doch nicht mit mir unbedingt zu tun, sondern natürlich mit all den anderen, die da im Raum sitzen, die dann hinterher kommen, hast du aber fein gemacht und och, großartig und so. Das sind ja ganz viele Interaktionen in so einer Gruppe. Ich weiß nicht, was bei ihr dieses Gefühl ausgelöst hat. Das mehr haben wir auch nicht besprochen. Es war eine klare Antwort. Ich habe dann auch nicht weiter gefragt. War alles in Ordnung. Dann wusste ich sozusagen, woran ich bin und gut. Aber dieser Punkt sozusagen, dass wir mit jemandem kommunizieren oder mit jemandem etwas machen und der fühlt sich dabei vorgeführt, das ist das Ding hier, dass Menschen in der Öffentlichkeit so beten, dass möglichst alle anderen sehen, hier, ich führe euch mal Gott vor, wie, was für ein toller Beter ich bin. So nicht. Zweiter Punkt. Und so habe ich meine Predigt überschrieben, nicht plappern wie die Heiden. Das ist absolut nachvollziehbar. Viel hilft viel, aber nicht beim Beten. Und wir können uns das vorstellen. Das ist ja in der Bibel auch beschrieben. Kennt ihr das, wo Elia betet und dann sind 400 Baalspriester, die dann Feuer versuchen, vom Himmel fallen zu lassen und ein Geschrei machen, über Stunden vermutlich gebetet haben und gemacht haben. Es bringt nichts. Viel hilft nicht viel. Das ist Beten wie die Heiden. Manchmal sind wir in der Versuchung, zu Gott so zu beten wie die Heiden. Die Not ist groß und unser Redestrom will gar nicht enden. Und da hat man in manchen Gemeinden, dann wird gebetet und gemacht. Ich will nicht kritisieren, bei manchen beten ja alle gleichzeitig. Darauf kommst du jetzt gar nicht an, das zu sagen. Ich will nur sagen, die Bibel sagt uns hier an dieser Stelle, viel hilft nicht viel. Ja, worauf kommt es denn dann an? Das ist der Nachsatz. Die Kanonenkugel, die Handgranate, die Jesus dann uns aushändigt. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Das ist der Sprengsatz. Und an diesem Sprengsatz macht sich fest, ob du es ernst meinst. Und darauf kommt es beim Beten an. Meinst du es ernst, wenn du betest? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen. Meinst du das ernst? Und das macht dein, dass du es ernst meinst, macht dein Gebet zu einem Gebet, wie es Gott gefällt. Dass du das auch tust, was du im Gebet mit Gott besprichst. Vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Gebet wird scharf gemacht durch unseren Ernst, durch unsere Ernsthaftigkeit, mit der wir beten. Ist schon spannend, oder? Jesus kommuniziert hier ganz eindeutig. Aber er sagt es nicht technisch irgendwie in einer Vorlesung, sondern er bringt da ein Beispiel und dort ein Beispiel. Und nach hinten raus sagt er, das ist das Gebet und so ist das gemeint. So sollst du es machen. Wenn du es so ernst meinst, dass du sogar über deinen Schatten springst und dem Menschen, der an dir schuldig geworden ist, vergeben kannst. Wenn du es so ernst meinst mit dem Gebet, dann ist dein Gebet ein Gebet. Und so ernst gemeint und die andere Seite, wenn ihr dem Menschen nicht vergebt, wird euer Vater auch eure Verfehlung nicht vergeben. Die andere Seite ist, so ernst gemeint möchte Gott auch angesprochen werden. Das möchte Gott von uns. Das mit Gott ist keine Spielerei. Ist keine oberflächliche Tändelei. 6-7, sagen heute die Teenager sozusagen, weiß nicht so richtig. Mit Gott nicht. Mit Gott nicht. Mit Gott bitte nur, wenn du es ernst meinst. Wenn du es ernstlich willst. Das ist schon spannend. Ja, jetzt haben wir noch gar nicht über das Gebet gesprochen. Ich will das noch ganz kurz zu Ende führen. Die Zeit läuft ja auch so ein bisschen. Ich will das noch zu Ende führen, weil ein paar Worte über dieses Gebet muss man natürlich sprechen. Wir werden es nachher auch gemeinsam beten in diesem Gottesdienst. Aber was beten wir da eigentlich? Kannst du das nochmal zeigen? Ja, hier ist es dran. Die ersten beiden Verse, die ersten vier Zeilen, wenn ihr so wollt, die ersten vier Zeilen zeigen, was wichtig ist. Worum geht's? Und das ist eine Prüfung für uns selber. Worum geht es bei unserem Beten? Wir haben viele Anliegen, besonders, und ich kann es auch verstehen, wer ist nicht schon mal krank gewesen und hat darum gebeten, dass er gesund wird? Und dann sind Menschen, die haben eine Diagnose und sie beten und so weiter. Das ist alles vollkommen nachvollziehbar. Aber hier sagt Jesus, so sollt ihr beten. Und das Beten bei Jesus geht nicht mit den Anliegen der Menschen los, sondern mit den Anliegen Gottes. Wenn wir beten, dann steht für uns an erster Stelle Gott, seine Anliegen. Du bist unser Vater. Nicht mein Name, nicht meine Anliegen, sondern dein Name werde geheiligt. Darum bete ich. Das ist mein erstes Anliegen. Dein Reich komme. Es ist Gottes Anliegen, sein Reich sichtbar zu machen. Ich bete, als bevor ich für mich bete, bete ich darum, dass das Reich Gottes kommt. Drittens, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das bedeutet ja so viel, ich habe ja auch meinen Willen, einen freien Willen. Und oftmals ist so mein stilles Wünschen und Sehen, dass mein Wille geschehe. Aber wenn du es ernst meinst, dann machst du Gottes Anliegen zu deinen Anliegen als allererstes. dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Beten beginnt mit den Themen, die Gott interessieren. Mit den Themen, wo Gott im Mittelpunkt steht. Beten beginnt mit Gott. Es ist ja fast wie ein Gebot der Höflichkeit, wenn man so ein Gespräch führt. Das machen wir miteinander doch auch oft, wenn wir einander begegnen, dass wir fragen, wie geht es dir? Es ist eine höfliche Frage und insofern auch nicht schlecht. Und manchmal möchte jemand tatsächlich auch wissen, wie es demjenigen geht. Er möchte dann auch eine ehrliche Antwort haben. Aber ihr merkt, mit Beten, das ist Beziehungsarbeit, Beten. Ja, da trifft man Gott. Und dann, lieber Gott, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Du stehst an erster Stelle. Für dich interessiere ich mich zuerst mal. Jetzt kommt dann zweitens, dann kommen zwei Sachen, die Jesus wunderbar zusammenfasst. Mehr betrifft uns eigentlich nicht. Als zweites kommen unsere Themen. Das physische Thema, unser täglich Brot gib uns heute. Wir haben Hunger, wir müssen essen und wir müssen trinken. Nicht mehr. Es sind keine Luxusprobleme, keine Zivilisationskrankheiten, keine Zivilisationsprobleme, die man hat, weil man zu viel im Internet surft oder so, ist hier gar nicht gemeint, sondern es geht ums tägliche Brot. Lass das andere mal weg und versuch mal zu fasten. Vielleicht auch am täglichen Brot, dann weißt du wieder, was dieses meint. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja. Und dann als zweites das psychische Thema, das uns interessiert. Das ist die Frage der Schuld. Und diese Frage ist viel größer als die Frage nach dem täglich Brot. Die Frage des Hungers nach Frieden mit Gott und Frieden mit meinem Mitmenschen, die Frage ist viel, viel größer. Menschen gehen satt und wohlgenährt zugrunde, wenn sie keinen Frieden haben, wenn ihre Schuldfrage nicht geklärt ist. Und diese Schuld ist immer ein Netzwerk. Da sind wir nun mal mit drin in diesem Netzwerk als Menschen. Wir sind schuldhaft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Netzwerk durchtrennen, uns da rauslösen. Und das können wir nicht, wenn wir nur einseitig von Gott Vergebung erwarten. Sondern das Netz von Schuld zu durchtrennen heißt, die schuldhafte Beziehung zu meinem Mitmenschen in der Weise zu lösen, dass ich ihm vergebe. Er soll mich ja von den Mitmenschen nicht trennen, aber die Schuld soll nicht mehr zwischen uns stehen. Und das ist das, was nur ich machen kann. Mein Mitmensch kann Handstand machen und alles. Wenn ich ihm nicht vergebe, dann wird das nichts. Und da ist Jesus ganz, ganz klar in dieser Aussage. Da lässt er auch nicht mit sich handeln. Das finde ich, das ist total spannend, ja, aber es ist so. Dietrich Bonhoeffer sagt an einer Stelle in seinem Buch Gemeinsames Leben, Sanctorum Communio, dass wir unseren Mitmenschen gar nicht mehr direkt sehen, so wie es auf dieser Erde rein sachlich, rein handgreiflich vorhanden ist, sondern dass wir unser Mitmenschen immer über Jesus sehen. Wir sehen in unserem Mitmenschen den Bruder und die Schwester Jesus. Wenn du für mich meine Schwester Jesus, mein Bruder Jesus bist, wenn in dir, in der Begegnung zwischen uns beiden, Jesus mir begegnet, dann möchte ich, dass keine Schuld mehr zwischen uns steht. Dann ist es vollkommen schlüssig, dass ich sage, ich möchte vergeben. Ich möchte nicht, dass diese Beziehung belastet ist. Da ist Jesus mit im Boot, sozusagen, der unsere Beziehungen untereinander auch managt und sie heiligt, sozusagen, in seiner Person. Er vergibt Schuld und er setzt uns in die Lage, dass auch wir Schuld vergeben können. Das ist eine großartige Angelegenheit. Da kann ich lange drüber reden, mache ich sicherlich zu einer anderen Predigt nochmal, weil das ist eins der spannendsten Felder, weil wir als Kirche, als Christen da ein Alleinstellungsmerkmal haben. Wir sind die Einzigen auf dieser Welt, die vernünftig und die kompetent über Schuld und ihre Bewältigung, ihre Vergebung reden können. Es kann kein anderer. Viele versuchen es, aber sie können es nicht. Wir sind diejenigen, bei denen man mit dem Schuldproblem eine Lösung entdeckt. Das ist das hier. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, knüpft natürlich an die Versuchungsgeschichte im Alten Testament, wo die Schlange im Garten ist und so weiter. Jesus sagt, das soll unsere Bitte sein, dass Gott uns bewahrt vor Versuchung und vor dem Bösen. Und dann endet das Vaterunser, so wie es angefangen hat, mit dem Thema Gott. Zwischendrin bin ich das Thema, aber am Ende, am Anfang und am Ende ist es wieder Gott. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Und das nicht nur begrenzt, sondern unendlich in Ewigkeit. Amen.